Liebe Zuhörer, heute geht es um ein auf den ersten Blick überraschendes Thema, nämlich moderne Götter unserer Zeit. Ein Thema, das wahrscheinlich aktueller ist, als Sie vielleicht vermuten, so ging es mir zumindest. Ein Thema, das mit dem Alltag von vielen von uns vielleicht mehr zu tun hat, als wir vermuten. Deswegen lade ich Sie ein, gespannt den Ausführungen von Professor Dr. Stefan Holthaus, dem Rektor der FDH in Gießen, zu folgen, der uns einiges Interessantes hierzu zu sagen hat. Deswegen verlieren wir keine Zeit und steigen direkt ein ins Gespräch. So, und jetzt sitzt er mir hier gegenüber. Herr Holthaus, ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich auch.
Moderne Götter unserer Zeit, das ist ja eigentlich ein ungewöhnliches Thema. Die meisten Leute in Deutschland glauben doch an Gott, müsste man meinen, nicht an irgendwelche Götzen. Wie kommen Sie überhaupt darauf, sich mit so einem Thema zu befassen?
Ja, eine gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass in Deutschland trotz Entkirchlichung und weniger Religion immer noch 80% aller Menschen an Gott glauben. Also die absolute Mehrheit. Und trotzdem ist Götzendienst ein wichtiges Thema. Ich kam drauf, indem ich viele, viele, viele Monate in meiner stillen Zeit das Alte Testament las. Und dort fiel mir auf, gibt es ja unglaublich viele Götzengeschichten. Selbst im Volk Gottes in Israel war Götzendienst immer ein großes Thema. Und ich hatte mich damals schon gefragt, sagen solche Texte eigentlich noch was für heute, in einer Zeit, wo man ja Götzen nicht mehr so auf der Straße findet. Und da kam relativ schnell bei mir der Gedanke hoch, ja, überall haben wir auch hier Götzendienst, aber er sieht etwas anders aus als im Alten Testament, aber es ist ein hochaktuelles Thema.
Wenn wir über Götzen und Götter sprechen, ist es natürlich hilfreich und nötig, dass wir uns die Frage stellen, welche Götter oder Götzen gibt es denn heute? Können Sie uns ein paar Beispiele nennen?
Ja, ich glaube, moderne Götzen haben besondere Eigenheiten. Also zum einen sind sie ja nicht so sichtbar wie im Neuen oder im Alten Testament. Also dort waren das ja oft Standbilder, die man sehen konnte. Auch im Neuen Testament, Paulus ist mal in Athen, läuft durch die Straßen und sieht überall Götzenstatuen, wie in der damaligen Zeit ja üblich. Heute ist es natürlich anders. Es sind oft unsichtbare Götzen, aber nicht weniger gefährlich. Und da unterscheide ich gerne zwischen den materiellen Götzen, das ist die erste Rubrik. Das können Dinge sein wie bei den Deutschen zum Beispiel das Auto, ja, was vielen ja sehr, sehr wichtig ist, oder das Haus. Je nach Landstrich ist ja das eigene Haus ein Statussymbol für viele und dafür gibt man auch alles. Oder die Karriere. Also die sichtbaren beruflichen Fortbildungsmöglichkeiten bis zu einem bestimmten Ansehen. Das Ganze kann ganz schnell auch so den Status eines Götzen bekommen. Oder auch Marken, also die ganze Frage nach dem Kultcharakter von bestimmten Firmen. Man denke nur an Apple zum Beispiel, was für viele ja auch ein ganz wichtiger Lebensinhalt geworden ist, Apple-Geräte zu benutzen, iPhone und alles andere. Aber auch, ich denke mal bei Männern an so Sachen wie eine Harley-Davidson. Ne? Ein Harley-Davidson ist natürlich ein Motorrad, aber es ist eigentlich mehr als ein Motorrad. Es ist ja eigentlich ein ganzer Lebensstil, der dahinter steckt. Oder ein bestimmter Sportverein, ein Fußballverein. Ich selber habe Bekannte, die fanatische Anhänger sind von bestimmten Bundesligamannschaften. Erwachsene Männer, die also auch ihre gesamte Ausstattung in den Farben des Fußballvereins haben und sogar in der Bettwäsche des Fußballvereins schlafen und alles dem unterordnen. Also auch das ganze Leben ist danach ausgerichtet, die Spiele zu verfolgen und auch selber die Mannschaft zu unterstützen und zu besuchen. Das hat ja fast so wie so einen Kirchencharakter auch, diese ganze Fanszene. Das kann schon auch Götze sein. Also sehr sichtbare Dinge im Leben. Aber das Interessante ist, es gibt ja auch so immaterielle Götzen, so nenne ich das mal, die nicht auf den ersten Blick so sichtbar sind. Ich würde mal behaupten, eine der größten Götzen der Deutschen kann auch die Gesundheit sein. Wir sagen ja manchmal bei Leuten im vorgerückten Alter zum Geburtstag, das Wichtigste ist ja die Gesundheit. Da ist ja die Sprache manchmal schlauer als wir selbst. Also was bedeutet das? Das Wichtigste ist die Gesundheit. Also das kann auch schon so einen Gottcharakter haben, dass dem alles untergeordnet wird, weil die Gesundheit ja auch sehr wichtig ist. Aber welchen Stellenwert hat sie? Oder auch die Familie. Ich bin natürlich sehr dafür, dass wir Familie betonen, aber das kann natürlich auch einen Götzencharakter bekommen, indem die Familie für mich im Grunde genommen sowas ist wie ein kleiner Gott in meinem Leben. Freundschaften, Beziehungen. Und ich glaube, der größte Götze, den habe ich noch gar nicht genannt, ist heute das eigene Ich, das eigene Ego, dem alles untergeordnet wird in unserer Zeit heute. Und da würde ich sehr, sehr aufpassen, denn in dieser Ego-Gesellschaft des Individualismus tritt Gott sehr häufig an die zweite oder dritte Stelle.
Sie haben eben gesagt, gewisse Dinge können Götzencharakter annehmen. Lassen Sie uns da anknüpfen und einen Schritt weitergehen. Was würden Sie sagen, ist jetzt der Unterschied zwischen Gott und einem Götzen? Und ab wann werden die Dinge, die Sie gerade genannt haben, die ja per se nicht schlecht sind, zu einem Götzen?
Also ein Götze ist ja zunächst immer ein Abbild von einem Gott oder einer Gottheit. Und es ist zunächst mal biblisch-theologisch interessant, dass Gott ja die bildliche Verehrung von ihm in den 10 Geboten ablehnt. Weil er von vornherein die Gefahr gesehen hat, wenn es von ihm in irgendeiner Form ein Symbol oder ein Abbild gibt, dann wird dieses Abbild verehrt und nicht der wahre Gott. Und so ist das ja auch mit den materiellen Götzen. Dahinter stecken ja eigentlich Gesinnungen und Haltungen von Menschen, die sie in Abhängigkeiten bringen. Und das ist der Unterschied zwischen dem wahren Gott, an dem ich persönlich glaube, und der Schöpfer des Himmels und der Erde, und den vielen Abbildern davon, die wir von ihm gemacht haben, im irdischen Bereich. Und diesen Unterschied muss man sehr deutlich beobachten und erkennen. Und deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass wir im jüdischen, christlichen Glauben keine Abbilder haben dürfen von Gott. Ja, ein Gott oder ein Götze ist auch etwas, was mir das Wichtigste im Leben ist. Das ist das Zweite, dem ich alles unterordne. Der Götze ist dann etwas, der mich auch bestimmt. Und dahinter steckt ja auch diese tiefe Sehnsucht jedes Menschen, der einen Gott braucht. Deswegen ist Götzendienst heute und in der Vergangenheit gar nichts Besonderes, weil Gott ja diese Sehnsucht nach etwas Höherem in die Herzen der Menschen hineingelegt hat. Und deswegen sehe ich da auch Anknüpfungspunkte für uns Christen, dass wir diese Sehnsucht nach dem Übernatürlichen, nach dem Numinosen, nach dem Heiligen auch aufnehmen, aber dann die Leute auch auf den wahren Gott hinweisen. Also der Unterschied zwischen Gott und Götze ist sehr wichtig. Es ist ein Abbild von etwas Höherem, nach dem ich mich sehne. Aber es ist natürlich ein großes Trugbild, weil es mich nicht zum wahren Gott hinführt.
Vielen Dank. Jetzt wollen wir uns als Christen uns natürlich davor hüten, bei diesem Thema auf die anderen zu zeigen. Deswegen möchte ich Ihnen die ganz wichtige Frage stellen, gibt es auch fromme Götzen? Also sehen Sie auch die moderne Christenheit in der Gefahr des Götzendienstes?
Das ist für mich vielleicht das größte Anliegen jetzt in diesem Podcast, weil man kann ja ganz schnell sagen, naja, Götzendienst hat ja nichts mit der Gemeinde zu tun, mit der Kirche zu tun oder mit Christen zu tun. Was mir da auffiel beim Studium auch der Bibel, ist die Warnung, auch im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament schon an die Gläubigen, nicht dem Götzendienst zu erliegen. Also offensichtlich war das damals so, dass selbst wenn man zu Jesus gehörte, sich zu einer Gemeinde hielt, die Gefahr immer um die Ecke lugte, dass man auch anderen Götzen noch nachlief. Ich gebe mal ein Beispiel. Der erste Johannesbrief im Neuen Testament endet nicht mit einer Grußliste, wie das häufig ist in den Briefen des Neuen Testamentes, sondern mit dem eindringlichen Satz, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Letzter Satz dieses Briefes des Johannes. Also selbst die Empfänger dieses Briefes, die ja, ich sag mal, frisch bekehrt waren, also die relativ nah noch dran waren an Jesus, an den Geschehnissen um Jesus und auch in ihrem persönlichen Leben Jesus erlebt hatten, standen schon in der Gefahr, wieder abzufallen in den Götzendienst. Und im Alten Testament haben sie das natürlich ständig, weil Israel ja auch als Volk Gottes immer wieder in dem Götzendienst verfallen war. Und deswegen halte ich es für wichtig, darauf hinzuweisen, auch wir Christen sind nicht frei davon und stehen in der Versuchung, auch Dinge wichtiger zu erachten als Gott selbst. Und da gibt es eine ganze Reihe Dinge, die uns wirklich zum Götzendienst verführen können.
Können Sie uns ein paar Beispiele nennen?
Sie meinen so von frommen Götzen?
Genau.
Ja, kann ich gerne machen. Also ich empfinde es zum Beispiel heute so, dass in bestimmten Kreisen auch die Musik ein Götze sein kann. Also wir haben das ja im nicht-christlichen Bereich sowieso, wenn ich mal denke, wie viele Popstars und Musiker verehrt werden, einen Kultstatus haben. Das kennen wir vielleicht selber noch aus unserer Jugendzeit oder so etwas. Es gibt bestimmte Formen christlicher Musik, die heute einen sehr, sehr hohen Status genießen. Ich sehe das in der bekannten und auch mir angenehmen Lobpreiskultur, dass es dort so bestimmte Frömmigkeitsmuster gibt, die werden überhaupt nicht hinterfragt, die darf man auch überhaupt nicht kritisieren. Und alles, was aus dieser Musikszene dann auch an Botschaften kommt, wird unkritisch hinterfragt und sehr stark kultisch verehrt. Und das merken wir oft gar nicht, weil wir das auch als angenehm empfinden und uns wohlfühlen in diesen Kreisen. Aber da muss man aufpassen, dass man auch die Dinge positiv kritisch sieht. Das ist mein Anliegen, ohne das alles zu verteufeln. Das gibt's natürlich in anderen Frömmigkeitsstilen genauso, die mehr aus der konservativen, traditionellen, liturgischen Richtung kommen. Und da empfinde ich auch, wird manches überhöht und nicht relativ genug gesehen, weil das ja alles nur zeitgeistgemäße Frömmigkeitsstrukturen sind, die sich auch ändern können. Ja, und nicht das Evangelium selbst. Und überhaupt diese Unterscheidung zwischen dem unaufgebbaren Evangelium des Neuen Testamentes und unseren zeit- und frömmigkeitsgeschichtlichen Ausdrucksformen, das geht mir oft durcheinander. Und da werden Dinge auch schnell zu überhöht und zu einem gewissen religiösen Kult erhoben, die schon manchmal auch in gewisser Weise so einen götzendienstähnlichen Charakter haben können. Auch Menschen werden häufig vergötzt, auch in christlichen Kreisen. Jetzt haben wir in Deutschland da vielleicht eine gewisse Bremse, geschichtlich gesehen, aber ich sehe, dass in vielen anderen Ländern, wie Pastoren zum Beispiel, überhöht werden, verehrt werden, dass man ihnen gar nicht widersprechen darf, dass alles, was von ihnen kommt, das reine Evangelium ist, also eine sehr unkritische Art und Weise. Ich sehe das aber auch bei manchen christlichen Influencern, auch jetzt in den sozialen Medien, dass sie einen unglaublich starken Einfluss gewonnen haben und mitunter auch völlig unkritisch rezipiert werden, auch bei jüngeren Leuten. Es kann aber auch manchmal so das menschliche Bekenntnis sein, also das theologische Bekenntnis, was einen Stellenwert bekommt, wo man kaum mehr hinterfragt, ob das alles so richtig ist. Oder die besondere Wohlfühlatmosphäre einer Kirche. Also ich will damit sagen, wir sind alle betroffen. Und ich wünsche mir Christen, die aufmerksamer sind, auch bei sich selbst. Wo sind Dinge in meinem Leben, die eine höhere Rolle spielen als Gott? Und natürlich sind Christen auch gefährdet bei den ganz weltlichen Götzen, die ich am Anfang dieser Sendung erwähnt habe.
Lassen Sie uns noch einen weiteren Bereich anschauen, nämlich die Auswirkungen, die Folgen von Götzendienst. Welche Folgen hat der Götzendienst?
Ja, auch das ist ein großes Thema, auch biblisch, weil man kann sehen, in dem Moment, wo auch das Volk Gottes dem Götzendienst verfallen war, beginnen bestimmte Muster. Einmal, es ist ja ein Abfall von dem wahren Gott. Und die Gemeinschaft mit Gott wird schwächer. Und manchmal zieht sich Gott sogar dann in dem Moment zurück von seinem Volk. Besonders im Alten Testament sehen wir das. Wenn sie Gott verunehren und anderen Göttern hinterherlaufen. Es kommt dann oft auch zu militärischen Niederlagen im Volk Gottes. In Israel sieht man das. Also Dinge gelingen nicht mehr. Gemeindewachstum passiert nicht mehr. Man wächst ja auch geistlich nicht mehr. Das ist so die theologisch-geistliche Seite des Götzendienstes. Und eine zutiefst menschliche Folge ist noch, dass Götzendienst immer versklavt. Dass man sich an bestimmte Dinge hängt, nicht mehr von ihnen loskommt, man süchtig wird, auch das ist oft Folge des Götzendienstes, und nicht mehr eine eigenständige Persönlichkeit bleibt, bis dahin, dass Leute auch richtig unfrei werden durch Götzendienst oder sogar richtig in Abhängigkeiten kommen. Und das sind schlimme Folgen des Götzendienstes, die auch dazu führen mitunter, dass ein ganzes Volk, was Götzen hinterherläuft, dann auch im Grunde genommen dem Untergang geweiht ist.
Lassen Sie uns zum Schluss noch eine ganz praktische Frage behandeln, nämlich was ist, wenn jetzt jemand unserer Zuhörer vielleicht merkt, okay, das ist wirklich ein Thema, das mich betrifft. Wie kann man sich von Götzen lösen? Wie kann man davon frei werden?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Also ich glaube, wir sind alle betroffen. Ich will das nochmal sagen, auch ich. Da kann sich keiner von frei reden. Wichtig ist mir bei der Lösung, dass wir sensibel werden für dieses Thema und dass wir uns regelmäßig prüfen auch, wo gibt es Bindungen in meinem Leben und wo sind mir Dinge wichtiger als Gott. Ich mache das selber bei mir auch. Ich habe so ein, zweimal im Jahr so einen Tag, wo ich mich zurückziehe, auch in die Stille, wo ich viele Bereiche meines Lebens durchleuchte und durchleuchten lasse von Gott. Und da kommt auch immer die Frage, was ist mir wichtiger als Gott? Also mal so einen richtigen Check machen an dem Punkt. Und wenn da Dinge in meinem Leben sind, dann rate ich sehr dazu, dass man zunächst wie im Alten Testament auch einen radikalen Cut macht. Also mit Götzendienst ist nicht zu spaßen, will ich mal sagen. Man kann nicht sagen, ja, ich versuche hier einen Kompromiss zu gehen. Sondern im Alten Testament war auch ganz klar, wenn das Volk erkannt hat, wir laufen anderen Göttern nach, wir verehren die Höhen und wir haben Altäre für andere Götter, dann war der radikale Cut eben der, dass man diese Höhen und diese Altäre vernichtet hat und nicht versucht hat, doch nochmal ein Hintertürchen zu öffnen oder so etwas. Also da bin ich ganz dabei zu sagen, ein radikaler Cut. Manchmal ist es hilfreich, dazu auch Hilfe sich zu holen. Sei es einen Vertrauten, einen Seelsorger, dass man bereit ist, auch Buße zu tun, das auch laut auszusprechen, zu bekennen, dass man den Götzendienst sein lässt, weil es ist ja auch Schuld vor Gott. Und da Vergebung in Anspruch zu nehmen, das braucht Hilfe, das braucht Zeit, aber es braucht auch Konsequenz. Und ich will auch sagen, das Schöne ist auch, wenn es Leute gibt, die aufmerksam sind, die mich darauf ansprechen. Also, dass wir einen Blick bekommen, auch für den Nächsten, wenn uns was auffällt, dass hier Dinge verehrt werden neben Gott, die nicht gut sind, dass man auf Leute auch zugeht und ihnen dann aber auf Vergebung zuspricht, denn wir alle leben aus der Gnade heraus. Und das Schöne in den, nochmal, den Götzengeschichten des Alten Testaments ist ja immer wieder, dass Gott neu anfängt mit dem Volk. Und gerade wenn das Volk Israel auch total verstrickt war im Götzendienst, plötzlich schenkt Gott einen Propheten, der das Volk wieder zur Buße geführt hat, zur Umkehr geführt hat. Und so ist es ja auch heute. Gott sei Dank kann man sagen, dass Gott in seiner Gnade auch die schlimmste Sünde, die es gibt, nämlich den Götzendienst, und das ist die schlimmste Sünde, vergibt, einen Neuanfang schenkt und dass wir uns wieder ganz hingeben dem wahren Gott und dann auch wieder seine Gnade empfangen. Und so kann man frei werden von Götzendienst auch heute.
Herr Holthaus, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit Ihnen und dafür, dass Sie uns für dieses Thema sensibilisiert haben. Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.